Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass ihr hier am Osterwochenende hier bei uns in der Arche-Jugend seid. Und wir haben es schon ein paar Mal gehört, wir machen heute ganz normal Fortsetzung in unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte. Wir haben keine Special-Osterpredigt, sondern es ist eher eine Pfingstpredigt. Es geht darum, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden oder wie man vom Heiligen Geist erfüllt wird. Und genau, nochmal ganz kurz so als Kontext. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen, haben wir von der Hinrichtung von Stephanus gehört, der erste Märtyrer war, und anschließend ging eine große Verfolgung los, gerade unter da noch Saulus, der in die Gemeinden hineinging und viele wurden zerstreut, lesen wir am Anfang von Kapitel 8. Und die meisten Christen haben sich irgendwie verteilt und nur die Apostel, heißt es, blieben vor allen Dingen in Jerusalem, die sind standhaft zurückgeblieben. Und dann haben wir letzte Woche gehört, wie Philippus, der auch von dieser Zerstreuung betroffen war, nach Samarien gekommen ist. Aber Gott nutzt auch das und Philippus predigt dort in Samarien und Menschen kommen zum Glauben. Sie werden auf den Namen Jesus getauft. Und das ist ein besonderer Moment, weil wenn wir uns ganz am Anfang zurückerinnern, was ganz am Anfang von Apostelgeschichte passiert, wo Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt und sagt, sie sollen hinausgehen und Zeugen sein, dann listet er einige Orte auf, wo sie Zeugen sein sollen. Auch das haben wir letzte Woche schon gehört. Und da heißt es, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Genau, aber wir sehen in dieser Liste, dass Samarien auftaucht. Das heißt, das ist ein besonderer Moment, dass dort das erste Mal das Evangelium verkündet wird, weil es ja das passiert, was Jesus seinen Jüngern beauftragt hat. Und obwohl es so scheint, als wäre alles ja irgendwie am Auseinanderbrechen, Verfolgung und Zerstreuung, nutzt Gott das, um eigentlich seinen Plan, den er schon offenbart hat, durchzusetzen. Und weil das so besonders ist, dass sich auf einmal Menschen in Samarien bekehren und das Wort Gottes hören und diese Botschaft wird dann nach Jerusalem zu den Aposteln gebracht, die in Jerusalem geblieben sind, ist das was etwas bei den Aposteln auslöst, wo sie sich denken, okay, was passiert da? Und deswegen lesen wir jetzt davon, dass die Apostel selbst sich auf den Weg machen, zumindest zwei von denen, und mal gucken, was da so in Samarien abgeht und was Philippus da so veranstaltet. Genau. Und dafür lesen wir Apostelgeschichte 8 ab Vers 14. Und eigentlich ist mein Predigttext bis Vers 25, aber wir gucken uns erstmal nur die ersten vier Verse an und die anderen machen wir dann ganz kurz so. Aber das ist der Fokus der Predigt heute. Und da steht, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und sie bekamen Und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Die Thematik, die in diesen Versen angesprochen wird, ist eine, die in der Christenheit heutzutage für gewisse Herausforderungen sorgt, sage ich mal so ganz vorsichtig, weil es das Thema der Geistestaufe im Gewissen ja eigentlich anspricht. Wir lesen hier von Menschen, also Niklas hat uns letzte Woche erzählt, dass die sich schon bekehrt haben und jetzt lesen wir davon, dass sie den Heiligen Geist bekommen. Und da gibt es so gewisse Meinungsverschiedenheiten, wie denn das sein kann und wie das genau läuft, weil man doch bei der Bekehrung eigentlich schon den Heiligen Geist hat. Und deswegen kommen da einige Fragen auf, die wir uns vielleicht auch selbst fragen ob wir schon den Heiligen Geist bei unserer Bekehrung empfangen haben. Und wenn ja, woher wissen wir das? Wie haben wir das vielleicht wahrgenommen? Oder ist es vielleicht so, dass wir als Christ nach unserer Bekehrung noch eine gesonderte Geistestaufe erleben müssen, um wirklich richtige Christen zu sein? Vielleicht gibt es auch verschiedene Klassen. Auch das gibt es Leute, die das tatsächlich so sehen. Sage ich euch jetzt schon, dass das nicht stimmt, dass es so Abstufungen gibt. Es gibt so die geistesgetauften Christen, dann gibt es so die normalen Christen und die Nichtchristen. Aber das sind so Unterscheidungen, die ein bisschen schwierig sind, wenn wir uns das Thema genauer angucken. Also es gibt Nichtchristen und es gibt Christen, die Unterscheidung stimmt auf jeden Fall, aber dass es innerhalb der Christenheit dann nochmal irgendwelche Unterscheidungen gibt, ob man jetzt eine besondere Geistestaufe als einmaliges Ereignis danach erlebt, das ist eher eine schwierige Frage. Und besonders in der charismatischen oder hypercharismatischen Bewegung, die ja jetzt schon seit gut 100 Jahren so in dieser Welt unterwegs ist, gibt es viele Verwirrungen gerade bei diesem Thema. Und gerade dieser Text ist ja eins der Hauptargumente, was angebracht wird, dass diese Bewegungen behaupten, dass es eine Bekehrung gibt, aber dass ein Christ dann nochmal eine zusätzliche Geistestaufe brauchen muss oder haben muss und sie erleben muss und dass das ein einmaliges Erlebnis ist, was nochmal nach der Bekehrung geschieht. Aber wir wollen uns mal angucken, wie das denn wirklich ist, sage ich mal so provokant, und schauen uns dann mal ja in so einem versuchen natürlich den Text zu verstehen, aber auch so ein bisschen allgemein in dieses Thema einzusteigen. Und dafür habe ich uns so ein paar W-Fragen mitgebracht. Das ist so ähnlich wie bei der Feuerwehr. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, ihr bestimmt noch so aus dem Kindergarten. So die W-Fragen, die man durchgehen soll, wenn man irgendwie bei der Feuerwehr anruft. Das fiel mir zwar so ein, aber ehrlich gesagt muss ich dann selbst kurz mal überlegen, welche Fragen sind denn das eigentlich. Aber ist auch nicht so entscheidend, weil es geht hier nicht um die Fragen bei der Feuerwehr, sondern welche Fragen wir uns heute stellen, ist, wer empfängt eigentlich den Heiligen Geist oder wer wird vom Heiligen Geist getauft, wie auch immer man das ausdrücken will, wann passiert das und warum? Das sind also so die W-Fragen, die wir an diesen Text heute stellen. Wer wird mit dem Heiligen Geist erfüllt? Wann wird man mit dem Heiligen Geist erfüllt und warum werden wir überhaupt mit dem Heiligen Geist erfüllt? Genau, und da geht es eben ein bisschen darum, dass wir so ein allgemeines Verständnis bekommen und gleichzeitig auch sehen, wie dieser Text da einzuordnen ist. Ganz allgemein gesagt, ich könnte die Predigt jetzt sehr kurz fassen und auf jede Frage einfach mit einem Satz antworten, aber ich steige ein bisschen tiefer ein. Aber auf die Frage, wer hat den Heiligen Geist, wer ist mit dem Heiligen Geist erfüllt, können wir erstmal sagen, jeder, der wirklich ein Kind Gottes ist. Wenn wir uns nämlich andere Texte angucken in der Bibel, so sehen wir zum Beispiel in Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt im Umkehrschluss, jeder, der den Geist Gottes hat, ist sein Kind und jedes Kind Gottes hat auch den Heiligen Geist in sich. Ein weiterer Vers, 1. Korinther 12, da gibt es einige Verse dazu, also das ganze Kapitel geht eigentlich so mehr oder weniger darum. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen als nur im Heiligen Geist. Das heißt, die Bibel sagt sogar so krass, wenn du nicht vom Heiligen Geist erfüllt bist, dann kannst du nicht wahrhaftig Gott als deinen Herrn bekennen. Und wir brauchen im Umkehrschluss auch den Heiligen Geist, damit wir dieses Erkenntnis haben, dass wir verstehen, um eine ganz kleine Connection zu Ostern haben, damit wir verstehen, was Ostern passiert ist und was es für unser Leben bedeutet, brauchen wir den Heiligen Geist. Erst dann können wir Jesus als unseren Herrn bekennen. An anderer Stelle lesen wir davon, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, dass er in uns wohnt, er lebt in uns, er zieht in uns ein. Alle Gläubigen haben also den Heiligen Geist und jeder, der den Heiligen Geist hat, ist ein Kind Gottes. Und das geschieht in dem Moment, wo wir Gottes Kinder werden. Das heißt, das geschieht bei unserer Bekehrung. Wenn wir das erste Mal Buße tun und gerechtfertigt werden, bekommen wir den Heiligen Geist. Das ist ein Akt des Heiligen Geistes. In diesem Moment zieht der Heilige Geist bei uns ein. Das ist die erste Erfüllung im Leben eines Christen mit dem Heiligen Geist. In dem Moment, wo wir uns bekehren, werden wir das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er wohnt ab diesem Moment in uns. Und das bedeutet aber nicht, und vielleicht steht der eine oder andere sich hier auch jetzt schon die Frage, es bedeutet nicht zwingend, dass das ein besonderer Moment gewesen sein muss, an den ihr euch jetzt so erinnert, dass das so eine Erfüllung war, wie man sich das irgendwie von Pfingsten vorstellt und man so weiß, oh, das ist der Moment, wo ich das erste Mal vom Heiligen Geist erfüllt worden bin. Dort ist meine Bekehrung, gerade wenn man, ich glaube, das geht einigen hier so, auch im christlichen Kontext aufgewachsen ist, dann ist das vielleicht eher so ein schleichender Prozess gewesen und man weiß gar nicht genau den Augenblick, in dem man sich bekehrt hat, aber das macht das Ereignis, die Tatsache an sich, dass man in dem Moment den Heiligen Geist bekommt, nicht weniger spektakulär. Wenn wir uns an die Zeugnisse erinnern, wenn wir hier unsere Taufen haben, dann sehen wir, dass Gott das auf ganz unterschiedliche Art und Weisen führt. Es gibt einige, sicherlich auch hier, die wirklich so einen krassen Moment haben, wo sie sagen, boah, ey, da hat Gott mein ganzes Leben umgekrempelt und auf einmal, so auf einen Schlag, wurde mir alles klar und das war der Moment meiner Bekehrung. Aber selbst wenn man das nicht hat, ist es eine Sache, die bei allen Täuflingen, die eigentlich in allen Zeugnissen die Grundlage bildet, dass alle davon reden, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben, dass sie Jesus als ihren Retter bekennen, dass sie vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt bekennen wollen, dass Jesus ihre Sünden getragen hat. Und das ist ein Zeichen oder ein Akt des Heiligen Geistes, der in ihnen lebt. Paulus schreibt später den Korinthern, denn wir sind hier alle durch einen Geist in einem Leib hineingetauft worden, ob wir Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Jeder Christ ist mit dem Heiligen Geist getauft worden. Das ist das, was uns verbindet. Und in diesen Versen macht Paulus noch eine Sache besonders klar, dass es egal ist, was für einen Hintergrund man hat. Er sagt, egal ob du Jude oder Grieche bist, Knecht oder Freier, das, was die Gemeinsamkeit ist, dass alle in einem Geist getauft sind. Und das war etwas, das ist etwas Unübliches und etwas gewesen, was auch in den ersten Gemeinden immer wieder zu Spannung geführt hat, weil die Juden sich sehr viel auf ihre Abstammungen eingebildet haben. Es war nicht so, dass man irgendwie sich zum Judentum bekehrt hat, sondern es war Gottes auserwähltes Volk. Sie waren der Meinung, für sie galten die ganzen Verheißungen. Und das stimmt auch alles, aber wenn wir uns den ganzen Heilsplan Gottes angucken, sehen wir, dass sein Plan eben ist, dass er dann alle, die an ihn glauben, zu seinem Volk hinzufügt. Aber in der ersten Gemeinde war das eine Schwierigkeit, weil die Juden, die wurden so erzogen, die hatten das Verständnis, sie sind etwas Besonderes und alle Heiden sind eigentlich unrein und haben es eigentlich alles gar nicht verdient. Und auf einmal ändert sich das alles, weil durch die Taufe im Heiligen Geist, wenn sie verbunden werden zu einer Familie, zu einer Gemeinde und sie werden alle zu Gottes Familie hinzugetan. Und das ist, wie ich gerade in der Einleitung schon gesagt habe, auch wichtig für unseren Text heute zu verstehen, dass wir sehen, dass es etwas Krasses ist, dass auf einmal Samariter zur Gemeinde hinzugefügt werden. Dass auf einmal Nicht-Juden ja zur Gemeinde hinzugetan werden, dass sie den Heiligen Geist empfangen oder dass sie Gottes Wort aufnehmen. Bei den Samaritern muss man auch sehen, sind nicht so richtige Nicht-Juden, aber es sind auch nicht so richtige Juden. Es gibt später nochmal in Kapitel 10, da sind das erste Mal, dass richtige Nicht-Juden auch zur Gemeinde hinzugetan werden, weil die Samariter sind damals entstanden oder das Volk ist entstanden als eine Vermischung von Juden, die sich mit fremden Völkern gemischt haben. Das war so ungefähr, ich glaube, 700 vor Christus, wo die Assyrer das Nordreich erobert hatten und daraus sind dann die Samariter entstanden. Deswegen für einen echten Juden war auch ein Samariter unrein, und zwar nicht, sie haben sich nicht verstanden. Das sehen wir auch an anderen Stellen, wenn wir uns an die Story erinnern, wo Jesus am Brunnen sitzt und mit dieser Frau aus Samarien redet. Und da gibt es dann diesen Zusatz in einem Vers, wo es heißt, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Die konnten sich nicht ausstehen, das waren Feinde, die mochten sich nicht. Und aufgrund dieser Stellung war die Verheißung, die Jesus damals am Anfang von Apostelgeschichte gegeben hat, umso krasser, auch für die Jünger, als sie gehört haben, was echt, selbst die sollen auf einmal, denen sollen wir Gottes Wort verkünden. Das war nicht irgendwie wie heutzutage, dass man irgendwie einfach nur ins Ausland geht. Das waren Leute, die konnte man nicht ausstehen. So. Die waren Dreck, die gehörten nicht dazu. Und jetzt sollen die auf einmal mit zur Gemeinde dazugehören. Und genau deswegen, das war das, was ich am Anfang gesagt habe, sind die, als die Nachricht nach Jerusalem kam, sind die Apostel los, Petrus und Johannes haben gedacht, okay, ey, das ist das, was Jesus uns gesagt hat, aber das müssen wir erstmal mit eigenen Augen sehen, ob die jetzt wirklich das Gleiche glauben wie wir. Das war für die ein großer Moment. Sie wollten es selbst sehen und gerade auch wegen dieser besonderen Stellung war es den Aposteln wichtig, dass sie auch sehen, dass sie den Heiligen Geist haben, weil das die Bestätigung ist, die Versiegelung, dass die wirklich glauben, dass sie lebendigen Glauben haben. Es ist der Beweis dafür, dass sie nicht nur es irgendwie mit ihrem Mund bekennen und das eigentlich gar nicht so meinen, sondern sie haben den Geist Gottes in sich bekommen. Und damit wurde auch vor den Aposteln deutlich, das sind wirklich jetzt unsere Geschwister, die zu unserer Gemeinde gehören. Die Frage, die sich jetzt immer noch stellt, ist, wie das mit der Reihenfolge ist. Ich glaube, bis zu diesem Punkt sind sich die meisten Christen recht einig, dass jeder Christ irgendwie irgendwann den Heiligen Geist hat. Aber die Frage ist, wann genau geschieht das? Wann haben auch gerade die Leute hier aus Samarien den Heiligen Geist empfangen? Wenn wir sagen, dass jeder echte Christ den Heiligen Geist hat bei seiner Bekehrung, dann stellt sich irgendwie die Frage, okay, waren sie jetzt vorher schon bekehrt oder nicht? Und wenn sie bekehrt waren, dann hatten sie doch schon den Heiligen Geist. Was hat das dann hiermit zu tun, dass der Heilige Geist jetzt nochmal auf ihn ausgegossen wird? Und das sind Fragen, die nicht so einfach sind. Und wenn wir uns aber so die Apostelgeschichte auch im Kontext so anschauen und sehen, wie Jesus oder der Heilige Geist dort angefangen hat zu wirken, dann sehen wir auch nochmal später in Apostelgeschichte 10, wie sich dann das erste Mal wirkliche Nichtjuden, was ich gerade schon gesagt habe, bekehren. Und dann auch in Apostelgeschichte 19 nochmal, das sind so ähnliche Stories wie hier, wo man so ein bisschen fragt, okay, da wird das so getrennt, dass die Ausgießung vom Heiligen Geist so gesondert von der Bekehrung irgendwie ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da verstehen, dass der Kontext der Apostelgeschichte insgesamt eben das erste Wirken des Heiligen Geistes deutlich macht. Es war das erste Mal, dass auf einmal Leute, dass auf einmal Nichtjuden, dass Samariter auf einmal zur Gemeinde hinzugetan werden. Und die Erfüllung, die hier mit dem Heiligen Geist geschieht, dass sie sich erst bekehren und dann kommen nochmal die Apostel und legen ihnen die Hände auf und sie erfahren eine besondere Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ist nichts, was wir einfach so jetzt rausnehmen können und sagen, das ist die Art und Weise, wie sich Menschen bekehren. Das passt nicht in den Gesamtkontext des Neuen Testaments. Es ist nicht so, dass es jedes Mal so ist, dass wir jedes Mal, wenn wir von einer Bekehrung lesen, dass wir danach hören, dass dann nochmal eine gesonderte Geistestaufe stattfindet, sondern es sind gelegentlich eigentlich diese drei Momente mit den beiden anderen Stellen, die ich gerade genannt habe, die alle eigentlich auf die Verheißung, die Jesus gegeben hat, hindeuten, auf Apostelgeschichte 1, Vers 8, und dadurch eben schon eine besondere Stellung haben, weil das quasi jeweils die Erfüllung von dem ist, was Jesus seinen Jüngern als Auftrag gegeben hat. Es geschieht nicht durch ein besonderes Ritual, das irgendwie danach nochmal, nachdem die Leute sich bekehrt haben, nochmal irgendwelche besonders Heiligen kommen müssen und dann nochmal irgendwie die Hände aufgelegt werden und erst dann bekommt man den Heiligen Geist. Wir bekommen auch als Christen nicht erst den Heiligen Geist, wenn wir getauft werden, sondern es bleibt so, dass wir in dem Moment, wo wir Gottes Kinder werden und Buße tun, das erste Mal den Heiligen Geist bekommen. Und ich glaube, und so sehen es auch einige Ausleger hier, wenn wir uns jetzt hier die Leute aus Samarien angucken, dass sie bei der Bekehrung in dem Moment schon der Heilige Geist in ihren Herzen gewohnt hat, aber eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes erst geschehen ist oder nochmal insbesondere geschehen ist, als die Apostel kamen und ihnen die Hände aufgelegt haben. Das bedeutet, auch wenn wir hier keine genaueren Erklärungen dazu haben, oder keine genauere Ausführung, dass es wahrscheinlich ein ähnliches Ereignis gewesen sein muss wie an Pfingsten selbst. Das sichtbar wurde, wenn wir uns die Beschreibung im Text angucken, dann muss etwas geschehen sein, was von außen sichtbar gemacht hat, dass sie jetzt gerade den Heiligen Geist bekommen haben. Das heißt, wahrscheinlich haben sie irgendwie auch prophetisch geredet oder in Sprachen geredet und es war eine besonders intensive und mächtige Darstellung davon, was passiert, wenn der Heilige Geist dann wirklich voll und ganz erfüllt, so wie es auch an Pfingsten war. Und so ist es auch für uns als Christen heutzutage, dass wenn wir uns bekehren, dass wir da zwar das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, aber dass das nicht unbedingt ein einmaliges Ereignis sein sollte oder es ist kein einmaliges Ereignis, wenn wir weiter in der Heiligung wachsen und im Glauben leben. Ja, dann werden wir immer wieder Momente erleben, wo wir besondere Erlebnisse mit dem Heiligen Geist haben und auch eine besondere Form der Erfüllung erleben. Dies ist nicht eine einzige Geistestaufe, die ähnlich wie die Bekehrung einmalig passiert, sondern ein immer wiederkehrendes Ereignis. Es sind eher mehrere Geistestaufen, immer wieder neue Erfüllungen, die wir vom Heiligen Geist in besonderen Momenten geschenkt bekommen und für die wir auch beten dürfen. Das sehen wir auch gerade, wenn wir diesen Connection zu Pfingsten ziehen, dass wir schon vorher im Johannesevangelium davon lesen, dass die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben. Sie haben ihn schon bekommen, Jesus selbst spricht zu ihnen, haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Das heißt, schwer da irgendwie zu sagen, wenn Jesus das sagt, dann ist es da noch nicht geschehen. Und trotzdem spricht er wieder später davon, dass sie darauf warten sollen, dass es eine besondere Ausschüttung geben soll. Und dann haben wir eben auch Pfingsten, wo dieses mächtige Erscheinen des Heiligen Geistes geschieht, sie in Zungen reden und sichtbar wird, von außen sichtbar wird, wie der Heilige Geist auf die Jünger und auf die Apostel kommt. Und genau so was Ähnliches wird hier auch in Samarien geschehen sein, in diesem Moment, als die Apostel kamen. Sie glaubten schon vorher dem Evangelium, das, was ihnen von Philippus gepredigt worden ist. Und als sie die Apostel kommen und ihnen die Hände auflegen, haben sie quasi ihr persönliches Pfingsten und werden in einer besonderen Form vom Heiligen Geist erfüllt und erleben übernatürliche Gaben. Und es wird, wie gesagt, nach außen sichtbar, dass sie den Heiligen Geist oder dass sie vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und ich habe gerade schon gesagt, auch wir als Christen erleben sowas oder können sowas heute noch immer wieder erleben. Wir alle sind als Christen auf dem Weg der Heiligung. Wir werden Gott immer ähnlicher und gerade so ein besonderer Moment, so eine Geistestaufe kann so eine Art Sprung sein oder ein ziemlich großer, steiler Anstieg in der Heiligung, dass wir auf einmal, dadurch, dass uns der Heilige Geist eine besondere Form offenbart, dass wir auf einmal uns deutlich näher zu Gott führen und einen großen Schritt machen in unserer Heiligung. Dadurch steigen wir aber nicht irgendwie in eine andere Klasse auf oder sind dann auf einmal in einer anderen Stufe, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass wir es nicht glauben, sondern es ist ein natürlicher Prozess, dass wenn wir, und jeder, der hier, glaube ich, länger schon mit Jesus unterwegs ist, kann das bestätigen, dass es Momente gibt, wo wir merken, dass wir ein Wachstum erleben in unserer Heiligung, dass wir vorankommen und wir vom Heiligen Geist überführt werden und uns besonders nah zu Gott führen. Was ebenfalls viele bestätigen können, ist, dass das nicht immer nur in eine Richtung geht, sondern dass unsere Heiligung auch mal so ihre Downs hat. Also sicherlich ist es so, dass wenn man so die, oder sollte so sein, wenn wir so die Tendenz unseres Lebens angucken, dann werden wir Schritt für Schritt Gott ähnlicher und er verändert uns auch durch seinen Heiligen Geist. Auch die ganze Heiligung ist ein Werk des Heiligen Geistes, der in uns lebt, aber wenn man ein bisschen länger mit Jesus unterwegs ist, dann merkt man irgendwann, es gibt auch mal Momente, wo man sich wieder weiter von Gott entfernt fühlt. Es ist nicht immer nur linearer Anstieg, sondern es gibt auch mal so Downer, die einen dann wieder neue Herausforderungen bringen, neue Zweifel mit sich. Aber am Ende führt es häufig dazu, dass Gott gerade auch diese Momente nutzt, damit wir stetig ihm ähnlicher werden, ihm mehr vertrauen und immer mehr in sein Bild verändert werden. Und wie gesagt, so welche Momente, wo uns der Heilige Geist besonders erfüllt, sind dann solche Sprünge, wo wir besonders in besonders kurzer Zeit besonders besonders in unserer Heiligung wachsen und uns Gott besonders nah fühlen. Vielleicht, um das ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich auch selbst in meinem eigenen Leben so welche Erfahrungen gemacht. Ich bin in einem sehr charismatischen Umfeld groß geworden. Also ich war auf Kinderfreizeiten, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was da abging. Und vieles davon war sicherlich auch nicht ganz so korrekt, sondern war tatsächlich eher in dieser hypercharismatischen Bewegung. Aber trotzdem habe ich auf einer dieser Kinderfreizeiten eine Begegnung gehabt, wo ich mir sicher bin, dass das der Heilige Geist war, wo ich wirklich erfüllt worden bin und buchstäblich auf die Knie gezwungen worden bin. Und ich habe zu Gott gebetet in dem Moment, habe gesagt, okay, Phil, ich wollte einen Beweis, dass er wirklich da ist und dass das nicht irgendwie alles nur Show ist, sondern dass er sich auch um mich kümmert. Und ich wurde so erfüllt und war so im Gebet, das war auch der Moment, wo ich mich dann entschieden habe, schon in recht jungen Jahren, dass ich mich auf jeden Fall taufen lassen möchte, weil ich wusste in dem Moment, okay, das ist real, das ist jetzt nicht nur irgendwie Ekstase. Und auch gerade, weil viel schon auch Show drumherum war und ich auch viel versucht habe, dann so mitzumachen, also da war es dann auch so Sachen, dass es eben hieß, ja, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt wirst, dann oder wenn du wirklich glaubst, war sogar eher so die Aussage, dann kannst du auch in Sprachen reden. Und dann fingen da alle Kinder an, irgendwie haben sich versucht reinzusteigern und irgendwas vor sich hin zu brabbeln. So. Und ich habe es auch versucht und habe gemerkt, ja, es klappt irgendwie nicht. Und dann habe ich einfach irgendwann mal gesagt, okay, jetzt will ich ernsthaft beten. Und das war der Moment, wo ich eben diese Erfüllung erlebt habe und gemerkt habe, oh, okay, Gott ist wirklich da, aber er hat mir nicht in dem Moment oder auch bis jetzt nicht das Sprachengebet geschenkt, aber trotzdem wusste ich in dem Moment, gerade weil er es vielleicht nicht gemacht hat und ich gemerkt habe, okay, aber trotzdem ist er real und ich habe erlebt, wie der Heilige Geist mich erfüllt hat. Und das war nur, ja, wie gesagt, der eine Moment. Bei der Taufe hatte ich auch nochmal so einen Moment, wo ich mich wirklich auf einmal so richtig nah zu Gott gefühlt habe. Und auch so, selbst wenn das nicht immer so ganz die krassen Ereignisse sind, im alltäglichen Leben, wenn ich stille Zeit mache und auf einmal so merke, ich verstehe auf einmal Gottes Wort und er spricht zu mir. Das sind auch Momente, wo man besonders erfüllt wird und wo der Heilige Geist am Wirken ist. Und ja, es gibt auch hier in unseren Kreisen Leute, die auch, ich habe es gerade schon angesprochen, auch diese Gabe, diese übernatürlichen Gaben wie Prophetie oder auch Sprachengebet bekommen haben. Das sind häufig auch Momente, wo sie besonders mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, auf einmal merken, boah, ist das heftig, und dann werden sie überwältigt vom Heiligen Geist. Auch das geschieht heute noch, aber es sind nicht einmalige Ereignisse und nichts, was ja etwas Notwendiges ist wie die Bekehrung, dass man danach nochmal diese Geistestaufe so als einmaliges Ereignis erlebt, sondern es sind Momente, die uns Gott immer wieder schenkt in unserem Weg, ja, mit ihm, um ihm ähnlicher zu werden. Und was ich ja auch gerade, weil ich habe ja gerade von mir so erzählt, was da auch nochmal wichtig ist, ist, dass es nicht einfach nur etwas Theoretisches ist, dass wir nicht nur davon reden, ja, also wenn wir Christen sind, dann muss das eben so sein, weil Gottes Wort sagt, wir haben dann den Heiligen Geist, sondern ich glaube, wenn ihr viele Leute hier fragt, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, die können euch das doch bestätigen. Und ich habe es ja auch gerade gemacht, das ist etwas, was wir erleben. Etwas, wo wir merken, das ist etwas, was real ist. Das ist nicht nur reine Theorie und eine Schlussfolgerung, so muss das eben sein. Wenn man eins und eins zusammenzählt, dann müssen wir den Heiligen Geist haben, sondern man erlebt das. Der Heilige Geist lebt in uns und wir dürfen praktische Auswirkungen davon sehen. Und wir sollen und dürfen uns auch danach ausstrecken, dass wir immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllt werden. Dass er sich uns immer wieder neu zeigt und wir uns danach ausstrecken, dass er uns begabt, dass er uns in Zeiten des Lobpreises, in der stillen Zeit, eine besondere Erfüllung schenkt, dass wir uns Gott näher fühlen. Und das alles, gerade wenn wir uns danach sehen, dass uns der Heilige Geist erfüllt, dann geht es nie darum, dass es darum geht, dass man selbst irgendwie ein gutes Gefühl hat. Man steht nicht die Person, nicht wir als Menschen stehen im Fokus, sondern es ist immer mit dem Ziel verbunden, dass es zu Gottes Ehre geschieht oder dass es dazu ist, dass wir auferbaut werden und gottähnlicher werden, dass wir mehr von ihm verstehen. Ich habe das Beispiel genannt, in der stillen Zeit, wenn Gott uns sein Wort erklärt. Oder eben auch, dass er uns mit Gaben befähigt, die dann dazu sind, ihn zu verehren oder eben auch der Gemeinde damit zu dienen. 1. Korinther 12, Vers 7, da heißt es, bei jedem zeigt sich das Wirken des Heiligen Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und das ist auch besonders wichtig, gerade dieser Vers, wenn wir uns dann anschauen, was ich eben meinte, dass es dann zum Teil so Aussagen gibt in diesen sehr charismatischen Bewegungen, ja, wenn du den Heiligen Geist empfängst, dann hast du automatisch auch die Gabe der Zungenrede. Und das ist völliger Blödsinn. Das ist die Gabe, die man am leichtesten faken kann, sage ich mal so. Aber das ist einfach nichts, was wir in der Bibel so lesen. Nirgendwo wird davon geredet, dass das geschieht. Eher im Gegenteil, wenn wir uns 1. Korinther 14, Vers 23 angucken, wo es heißt, stellt euch nur einmal Folgendes vor, ihr seid als ganze Gemeinde am selben Ort versammelt und fangt alle an, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und nun kommen Leute dazu, die noch nicht viel oder noch gar nichts vom Glauben wissen, werden sie nicht sagen, ihr seid verrückt. Ja, wir haben einen Gott, der auch Ordnung liebt und der gerade diese Ekstase, wo alle dann wild durcheinander reden, das ist nichts, was zur Ehre Gottes entsteht. Das ist einfach nur, da kochen Emotionen hoch, aber das ist nichts. Das ist etwas, ja, wovor Paulus sogar die Korinther warnt. Und genau das wird leider in einigen Gemeinden so ausgelebt. Deswegen sollten wir, gerade wenn wir sowas erleben, wir sollten schon glauben, dass der Heilige Geist wirkt. Es ist real, es ist etwas, was wir erleben. Aber wir müssen trotzdem auch da prüfen, wenn wir sowas sehen, ob das wirklich Erfüllung des Heiligen Geistes ist oder einfach nur Emotionen sind, die hochgekocht werden. Wenn wir in unserem Text weiterlesen, dann sehen wir ja ein weiteres, auch ein falsches Motiv, was in dem Fall dieser Zauberer Simon hat, der auch sieht, was der Heilige Geist tut, und er hat... Ja, er möchte es auch haben, aber er hat eine falsche Motivation dahinter. Es geht darum, warum werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt? Und es ist nicht darum, dass wir alle irgendwie irgendwelche besonderen Sachen machen, sondern es geht eben dafür, dass man, also wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dann ist es zur Aufbauung der Gemeinde. Es geht darum, dass wir für unseren Dienst ausgerüstet werden. Lass uns anschauen noch ganz kurz, damit wir den Text zumindest mal kurz gelesen haben, wie Simon, der Zauberer, von dem wir letzte Woche auch schon kurz gehört haben, vielleicht nochmal ganz kurz als Kontext, damit wir den Text besser verstehen. Der war in Samarien viel unterwegs, hat so ja irgendwie mit dunklen Mächten, mit einer geistigen Welt in Kontakt getreten und hat dadurch, durch diese Zauberei, die Samariter in einen Bann gezogen, und viele sind ihm nachgefolgt, weil sie beeindruckt von diesem übernatürlichen Ding waren. Und jetzt kam aber Philippus und hat auch viele ja gerade von diesem Bann befreit und Dämonen ausgetrieben. Und genau, jetzt sehen wir, dann heißt es sogar am Ende, dass er, als er dann gesehen hat, was Philippus so macht, sich auch anscheinend bekehrt hat. Aber jetzt sehen wir hier, und das auch das hatte Nikas letzte Woche schon kurz gesagt, dass das eigentlich keine echte Bekehrung bei ihm war, weil Vers 18, als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an. Und er sagte, gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Darauf die Antwort, zur Hölle mit dir und deinem Geld, fuhr Petrus ihn an. Zu denken, was Gott schenkt, könne man kaufen. Nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft und du hast kein Anrecht auf sie. Denn in deinem tiefsten Inneren bist du nicht aufrichtig vor Gott. Bereue doch deine Verschlagenheit und bete zum Herrn. Vielleicht findest du Vergebung für deine üblen Absichten. Ich sehe nämlich, dass dein Denken durch und durch vergiftet ist und du das Böse dich fest in seinem Griff hat. Simon erwiderte, betet ihr für mich zum Herrn. Betet, dass nichts von dem eintrifft, was ihr mir angedroht habt. Nachdem Petrus und Johannes Jesus als den Herrn bezeugt und seine Botschaft bekannt gemacht haben, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie das Evangelium noch in vielen anderen Ortschaften Samariens. Was wir hier bei Simon sehen, ist, dass er nur beeindruckt ist von den Äußerlichkeiten. Das haben wir auch schon vorher gesehen. Er ist einfach nur, er gerät in Ekstase. Er wird ganz aufgeregt, als er sieht, was Philippus für Wunder tut. Jetzt sieht er, was die Apostel tun und versucht sich das sogar mit Geld zu erkaufen. Aber es geht dabei eigentlich nur um ihn. Er möchte, dass, wenn ich das tue, dann sollen die Leute auch den Heiligen Geist bekommen. Und dadurch will er wieder seine Macht vergrößern, weil sie sehen, was er für ein krasser Typ ist, was er für eine Macht hat. Aber das ist nicht, wie der Heilige Geist wirkt. Und auch so an der Reaktion der Apostel sehen wir, dass es nicht durch die Apostel geschieht, sondern sie sind sich bewusst, dass es Gottes Wirken. Gott entscheidet, durch wen und wie er wirkt, und es ist nicht die Person, auf die es ankommt. Und ich glaube, dass es auch heute ja viele Leute gibt, die man so ein bisschen, wenn man da vorsichtig sein muss, aber mit Simon vergleichen kann. Sind irgendwie daran interessiert, was wir Christen machen und finden vielleicht einige Sachen gut, aber sie verstehen nicht den Kern. Ich habe gerade gestern mit Leuten darüber geredet, dass es jetzt gerade irgendwie auch voll in ist, so, dass man sich irgendwie auf so eine spirituelle Welt einlässt, so Manifestationen über sein Leben ausspricht, in so eine Spiritualität abdriftet. Und wenn man dann mit den Leuten so darüber redet und so vom Heiligen Geist erzählt, dann finden die das richtig spannend und sagen, ja, hey, das ist eigentlich voll ähnlich wie das, was ich so mache. Aber sie verstehen den Kern nicht, dass es nicht um sie geht, dass sie sich nicht selbst irgendwie groß machen oder irgendwas über ihr Leben aussprechen oder irgendwas heraufbeschwören, sondern dass es Gottes Geist ist, der sie grundlegend verändert. Das haben sie nicht verstanden. Andere finden vielleicht die ethischen oder moralischen Vorstellungen, die wir als Christen vertreten, besonders gut und sagen, ja, ich bin ja auch ein guter Mensch und versuche mich ja auch danach zu halten. Vielleicht geht es auch nur darum, dass sie einfach ein gutes Gefühl haben, wenn sie zu Ostern, so wie jetzt, oder zu Weihnachten in die Kirche gehen und denken, damit habe ich ja, das soll erfüllt, ich bin doch ein guter Christ. Das wollt ihr mehr, aber sie verstehen nicht, dass das keine Beziehung zu Jesus ist. Sie haben keinen echten Glauben und damit haben sie auch nicht den Heiligen Geist. Es geht, wenn man sich die Sachen anguckt, egal in welche Richtung das jetzt diese Ausprägung ist, was sie ja im christlichen Glauben toll finden, eigentlich sieht man immer wieder, dass es bei allen diesen anderen Ansätzen immer um den Menschen geht. Entweder darum, was er tun kann oder wie der Mensch etwas machen kann, damit er sich selbst besser fühlt, damit es ihm besser geht, damit ja, er näher zu Gott kommt. Aber es ist immer aus sich selbst heraus, es dreht sich immer um den Menschen, aber bei uns dreht es sich nicht um uns selbst, es geht nicht wir sind im Zentrum, sondern Gott ist im Zentrum, sein Werk, das, was wir jetzt auch an Ostern feiern, um doch nochmal eine Brücke zu bauen, das ist das, was im Zentrum unseres Glaubens steht. Ja, der Heilige Geist ist unser Helfer, unser Beistand, damit wir standhaft bleiben in unserem Glauben. Er gibt uns Kraft für den Dienst. Er befähigt uns mit seinen Gaben zum Nutzen der Gemeinde und nicht für uns selbst. Er ist dafür da, damit wir gottähnlicher werden und seine Ziele verfolgen. Er rüstet uns aus, damit wir selbst den Herausforderungen standhalten können, so wie wir es bei Stephanus gesehen haben, wo er kurz vor seiner Hinrichtung steht. Und das heißt, voll Heiligen Geistes sieht er, wie Jesus im Himmel für ihn steht und auf ihn wartet. Und insbesondere ist der Heilige Geist auch dafür da, dass er uns Kraft gibt, damit wir diese Botschaft, die Botschaft, sein Evangelium verkünden können. Das ist der Auftrag, den die Apostel und den jeder Christ bekommen hat, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gibt, damit wir seine Zeugen sind. Das ist das, was er in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, wo er sagt, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien bis ans Ende der Welt. Wir sollen seine Zeugen sein. Dafür schickt er uns den Heiligen Geist, damit wir dazu befähigt werden. Und wir sehen, dass das die Apostel, das sehen wir durch die ganze Apostelgeschichte, darum geht es in erster Linie, dass sie seine Zeugen sind, dass sie Leid auf sich nehmen, weil sie wissen, es ist wert. Und das ist nur der Heilige Geist, der in ihnen wirkt und der ihnen die Kraft gibt, ja durchzuhalten. Selbst in Vers 25, den letzten Vers hier, sehen wir, dass sie auf dem Rückweg durch die verschiedenen Dörfer von Samarien ziehen, auf dem Heimweg die ganze Zeit dabei sind, diesen Auftrag auszuführen, weil sie voll Heiligen Geistes sind. Sie bekennen das Evangelium und verkünden es in den Ortschaften. Nachdem wir das jetzt alles gehört haben und ja vielleicht auch einige Fragen hochgekommen sind, gibt es eine Frage, die eigentlich ja zentral ist und die wir vielleicht nie so direkt fragen würden. Vielleicht fragen wir eher, bist du Christ oder wie hast du dich bekehrt oder auch alles Fragen, die gut und richtig sind. Aber die Frage ist, die eigentlich das Gleiche aussagt, die nur anders formuliert ist, bist du erfüllt vom Heiligen Geist? Bist du erfüllt vom Heiligen Geist? Hast du den Heiligen Geist in dir? Lebt er in dir? Und diese Frage soll eine Herausforderung und eine Ermahnung für die Leute sein, die hier sitzen und sagen, nee, also das klingt alles nach ausgedachtem Zeug, irgendwelche komischen Sachen, womit man nicht anfangen kann. Leute, die tatsächlich noch nicht den Heiligen Geist erlebt haben. Und dann solche Leute möchte ich eben die Herausforderung stellen, dass ihr, wenn ihr vielleicht jetzt merkt, dass irgendetwas ja, in euch das Ganze hinterfragen lässt und ihr euch überlegt, okay, vielleicht seid ihr auch hier, vielleicht auch gerade zu Ostern und ihr überlegt euch, okay, was bedeutet das eigentlich alles? Dann möchte ich euch ermutigen, dass ihr zu Jesus kommt, dass ihr es annehmt und glaubt, dass er am Kreuz gestorben ist. Dass er gestorben ist, um uns mit Gott zu versöhnen, dass wir ohne ihn unsere Ewigkeit in der Hölle verbringen würden, getrennt von Gott. Und dass der einzige Weg zum Vater, zu Gott, Jesus ist. Dass er durch seine Tat am Kreuz den Weg freigemacht hat, dadurch, dass er den Tod besiegt hat und unsere Strafe getragen hat, haben wir nun die Möglichkeit, die Ewigkeit im Himmel zu verbringen, in seiner Gegenwart. Ja, und wenn du jetzt merkst, dass du anfängst, das zu glauben, dann ist das der Heilige Geist, der in dir am Wirken ist. Vielleicht merkst du das jetzt gerade und ich möchte dir Mut machen, dass du Buße tust und zu Jesus kommst, dass ja, der Heilige Geist in dich einziehen kann. Und gleichzeitig möchte ich auch deutlich machen, weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass Leute hier sind, die das schon haben, die Gottes Kinder sind und die jetzt vielleicht ein bisschen verunsichert sind, weil sie sagen, ja, so wirklich, ja, dieses, wovon ich erzählt habe, dass man das so erlebt und dass das etwas Praktisches ist, was man mitbekommt, dass ihr euch unsicher seid, habe ich jetzt wirklich den Heiligen Geist, gehöre ich wirklich dazu, aber es soll keine Verunsicherung sein, sondern eigentlich möchte ich euch Mut machen, dass wenn ihr auf euer Leben schaut, dass ihr euch gewiss sein dürft, dass ihr, wenn ihr Gottes Kinder seid, dass ihr den Heiligen Geist in euch habt. Das ist ein Versprechen, was Gott uns gegeben hat. Er hat uns mit seinem Heiligen Geist versiegelt, heißt es. Deswegen, wenn ich dich frage, bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann kannst du ja sagen, wenn du weißt, dass du von deiner Sünde überführt worden bist und dass du Buße getan hast. Wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast und als den einzigen Weg zur Versöhnung mit Gott angenommen hast, dann darfst du wissen, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Ja, wenn du hier im Lobpreis stehst und du wirklich von Herzen Jesus anbetest und Gott als deinen Vater preist für sein Werk, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du den Heiligen Geist in dir hast, dass du erfüllt bist vom Heiligen Geist. Wenn du das Verlangen hast, sein Evangelium zu verkünden und bereit bist, für Jesus auch andere Dinge aufzugeben, Schwierigkeiten auf dich zu nehmen, weil du weißt, dass Jesus es wert ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Und natürlich auch, wenn du es erlebt hast und diese übernatürlichen Gaben vielleicht auch bekommen hast oder andere Geistesgaben in deinem Leben siehst, dann ist das ein Zeichen dafür und der Beweis dafür, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Deswegen lass uns darum bitten, dass wir immer mehr ja, diese Erlebnisse haben, dass wir jeden Tag aufs Neue erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Dass wenn uns jemand fragt, wann wurdest du mit dem Heiligen Geist erfüllt, dass wir am besten sagen, ja gerade heute Morgen in meiner stillen Zeit. Dass wir es immer wieder erleben und dass wir uns danach ausstrecken, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt. Und dass wir auch dafür beten, dass gerade zu Ostern viele Menschen das zum ersten Mal erleben, dass der Heilige Geist in ihr Herz einzieht. Ja, wir dürfen wissen, dass der Heilige Geist heute noch am Wirken ist und dürfen uns danach ausstrecken, dass wir ja besondere Erfahrungen, dass wir ja ein weiteres Pfingsten auch an Ostern erleben. Auch wenn das Fest dann noch ein bisschen später kommt und wir auch nochmal Pfingsten feiern, dürfen wir auch heute schon wissen, der Heilige Geist ist am Wirken und wir strecken uns nach seiner Erfüllung aus. Wir wollen vom Heiligen Geist erfüllt werden. Lass uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Danke, dass wir uns hier versammeln dürfen und ja einfach auch dich anbeten dürfen. Danke, dass wir Ostern feiern dürfen, uns daran erinnern dürfen, was du ja für uns am Kreuz getan hast. Und dass wir wissen dürfen, dass wenn wir deine Kinder sind, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. und dass du ja durch deinen Heiligen Geist in uns wirkst, dass du uns immer mehr in dein Bild hinein veränderst. Und ich möchte dich bitten, dass du ja gerade auch diesen Abend jetzt gleich auch noch die Lobpreiszeit dazu gebrauchst, dass wir erleben, wie wir erfüllt werden von deinem Geist, dass das etwas was ist, was real ist, dass wir nicht nur theoretisch darüber reden, sondern dass wir praktisch bekennen dürfen, dass dein Heiliger Geist am Wirken ist, dass du ja in unser Herzen kommst und uns veränderst, Herr. Allein du kannst das wirken und ja, wir wollen dich darum bitten, dass du kommst und ja, dass du einfach im Zentrum bist, dass sich unsere Herzen auf dich ausrichten und wir ja dich erfüllt vom Heiligen Geist anbeten dürfen, Herr. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.